You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Guten Tag zu den Antifa News für den 4.10. Wir blicken heute, wie soll es anderes sein, nach Sachsen. Revolution Chemnitz, so nennt sich die Neonazi-Gruppe, gegen die die Bundesanwaltschaft nun Ermittlungen wegen der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung aufgenommen hat. 8 Mitglieder der Gruppe wurden bereits festgenommen. Bekannt wurde dies in dieser Woche. Erstmalig geriet die Gruppe den Ermittlern Mitte September ins Visier, als mehrere Mitglieder, mit Quarzhandschuhen bewaffnet, in Chemnitz auf Streife gingen und Ausweise von nichtdeutschen Menschen kontrollierten und einen Menschen angriffen. Bei dieser Aktion wurde der Redelsführer der Gruppe festgenommen, ein organisierter Neonazi. Die restlichen Gruppenmitglieder gehören der Hooligan-Szene, der Neonazi-Szene und der Skinhead-Szene im Raum Sachsen an. Aus Chatprotokollen geht hervor, dass sie mit ihren Taten weit über den Nazi-Terror des sogenannten nationalsozialistischen Untergrund hinausgehen wollten. Sie wollten eine Systemwende und die erste große Aktion war für den gestrigen 3. Oktober, den Tag der deutschen Einheit, geplant. Der Anschlag sollte wie ein Gewaltakt von Linken erscheinen. Mehr ist darüber noch nicht bekannt. Die Ermittler kamen dem also zuvor. Man könnte erschrocken und gleichzeitig erleichtert darüber sein, dass diese Gruppe aufgeflogen ist und ihre Mitglieder inhaftiert wurden. Thomas von Chemnitz Nazifrei und Jörg vom Freien Radio T in Chemnitz sind dies allerdings nicht. Für sie sind solche Gruppen in Sachsen Alltag, der oft wenig Beachtung bei Ermittlungsbehörden findet.
Also der Name hat uns jetzt erstmal nichts gesagt. Es gibt sicherlich Leute, die da drauf auch schon mal gestoßen sind. Wenn man sich im Netz bewegt, kriegt man ja immer mal Randerscheinungen mit. Aber Namen sind in der Ebene Schall und Rauch. Das ist ein Konstrukt, wo man sagt, okay, die haben einen Namen gewählt, an dem können sie sich jetzt festmachen oder festmachen lassen von der Polizei. Aber das, was an Strukturen dort existiert, das ist namenlos. Das ist in dem Sinne nicht voll greifbar, weil die Sachen, die als Strukturen erkennbar waren, wurden ja meistens verboten. Und das heißt aber nicht, dass die Leute nicht mehr miteinander kommunizieren.
Das geht auch alles sehr nahtlos ineinander über einfach. Und es gab tatsächlich auf dem Sonnenberg das rechte Plenum, die haben im Prinzip über Jahre das Gleiche gemacht, ohne dass es irgendeinen Aufschrei gegeben hat, ohne dass es irgendwie größere Aktivitäten gegeben hat. Da wurden Läden verwüstet, da wurden Leute bedroht. Es wurde plakatiert und geklebt und beschmiert und so weiter und gegen Linke vor allem gehetzt, aber eben auch gegen Ausländer. Und als es dann enttarnt wurde, hat das sozusagen in der linken Szene eher so sehr große Aufmerksamkeit gegeben, auch überregional, aber ansonsten, dass da irgendwie große Aktivitäten gegeben hätte oder dass da irgendwie die sächsische Politik drauf reagierte, davon konnte man überhaupt nichts erkennen. Das ist jetzt erst mit diesen Ereignissen in Chemnitz, mit diesen großen Massenereignissen, dass sozusagen die gesamte Republik nach Chemnitz guckt und da ist plötzlich auch eine andere Aktivität der Ermittlungsbehörden, der Polizei und so weiter.
Die gesamte Republik schaut seit Ende August nach Sachsen und Chemnitz. Als Neonazis und rechte Hooligans nach einem Todesfall zu Tausenden spontan durch Chemnitz marschierten und auf Menschenjagd gingen. Was danach kam, war der Schulterschluss von AfD, Pegida-Anhängern und organisierten Neonazis wie auch rechten Hooligans, die sich mehrfach in Chemnitz zu Märschen versammelten. Seither wurde auch vermehrt von Angriffen, etwa auf das jüdische Restaurant Shalom und auf Mitglieder des Bündnisses Chemnitz Nazifrei berichtet. Das, was aus der Ferne wie eine entfesselte rechte und rassistische und antisemitische Stimmung aussieht, ist eigentlich Alltag in Chemnitz.
Also ich finde nicht, dass sich da jetzt viel geändert hat. Das, was jetzt auffällt, ist, dass mehr darüber berichtet wird, dass das ernster genommen wird als früher. Also das Shalom hat 17 Angriffe inzwischen hinter sich und über die wenigsten wurde irgendwie berichtet. Die meisten wurden irgendwie aufgenommen und auch nicht weiter verfolgt, hatte ich immer den Eindruck, dass auch bei anderen Lokomov-ähnliche Sachen, da braucht es immer im Prinzip Presse von auswärts dafür, dass dann wirklich mal was passiert ist. Und die Stimmung ist jetzt prinzipiell erstmal nicht viel anders. Es gibt jetzt keine Notsituation. Was mir auffällt, dass die Leute mehr miteinander reden darüber. Also das, was vielleicht vorher nicht so war. Man hatte sich dran gewöhnt und redete kaum noch drüber. Das ist jetzt nicht mehr so. Also es wird, glaube ich, zwischen den verschiedenen Gruppierungen, zwischen den verschiedenen Leuten der Zivilgesellschaft ganz anders jetzt miteinander geredet. Das wird schon tatsächlich als Problemsituation auch wahrgenommen.
Während die Öffentlichkeit kurzzeitig die Probleme in Chemnitz wahrnimmt und die Zivilgesellschaft erwacht scheint, haben die rechten Mobilisierungserfolge hingegen auch Auswirkungen auf die rechte Szene selbst, wie Thomas von Chemnitz Nazifrei erklärt.
Also es ist stimmungsmäßig immer zu sehen, wessen Stimmung, weil ich sag mal, die eher rechten Strukturen, denen schwillt gerade die Brust im Sinne ihrer Erfolgsgeschichten. Und dass es sich daraus entwickelt, dass Leute sagen, jetzt stürmen wir voran, ist, sage ich mal, bei dieser Gedankenwelt eher zu befürchten, dass es noch mehr gibt, die dann aus dem scheinbaren bürgerlichen Zuspruch, den sie erhalten, sich bemüßigt fühlen, weitere derartige Sachen vorzubereiten oder auch dann umzusetzen.
Derartige Sachen, wie sie die Gruppe Revolution Chemnitz geplant und schon durchgeführt hat. Es ist nicht die erste Gruppe, gegen die in Sachsen wegen der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung ermittelt wird. Zuletzt war es die Gruppe Freital, die als rechte Terrorvereinigung vor Gericht stand, weil sie Menschen und ihre Unterkünfte angegriffen hat. Für Kenner der Szene ist da eines klar.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt alle waren, ist gleich null. So. Also die Bundesanwaltschaft hat sicherlich ein paar abgegriffen, die ihnen jetzt ins Auge gestochen sind, wo sie pressewirksam auch zum 3. Oktober da was veranstalten können. Aber die Suppe, aus der das kommt, die ist noch lange nicht leer gelöffelt, die sich die CDU oder die Landesregierung seit über 20 Jahren hier eingebrockt hat durch Nichtwahrnehmung oder durch Stigmatisierung derer, die darauf aufmerksam machen.
Dass gerade in Sachsen rechte Strukturen ganze Regionen dominieren, das liegt laut vielen Beobachtern und Kennern wie auch Thomas auch an der Landesregierung der CDU. Die Journalistin Heike Kleffner hat in ihrem aktuellen Buch Unter Sachsen genau das analysiert. Warum es genau in diesem Bundesland so rechte blühende Landschaften gibt.
Weil wir dort eben tatsächlich seit mehr als zwei Jahrzehnten eine offizielle Politik sehen, die rechte Gewalt, rassistische Gewalt und die anhaltende Bedrohung für alle, die als gesellschaftliche Minderheit angesehen werden, kontinuierlich geleugnet und ignoriert werden. Und das ist schon ein Unterschied zu dem, wie politische Reaktionen in anderen Bundesländern sind. Und dieses Verleugnen, also dieses explizite Verleugnen, Kretschmer hat ja klar gesagt, es hätte keine Hetzjagd gegeben, bedeutet ja zweierlei. Damit werden die Täter gestärkt und ihre Sympathisanten ermutigt, es ihnen nachzutun. Die Opfer werden komplett alleine gelassen und denjenigen Polizeibeamten oder denjenigen in den Strafverfolgungsbehörden, die eigentlich die Straftaten sehen und die auch ahnden wollen, wird auch noch quasi entzogen, dass ihr oberster Dienstherr ihnen sagt, ihr tut das Richtige, nämlich rechte Gewalt, rechte Straftaten konsequent zu verfolgen. Ja, und das ist wirklich dramatisch und das zeichnet Sachsen in Anführungsstrichen negativ aus.
Einer, der auch auf rechte Strukturen in Sachsen aufmerksam macht, ist Tobias Bodokat vom Dorf der Jugend in Grimma, einem Demokratieverein für Jugendliche. Er erlebt tagtäglich, wie einzelne Initiativen in Sachsen oft auf verlorenem Posten stehen.
Naja, das äußert sich darin, dass im Endeffekt erstmal so pauschal gesagt wird, ja, die Linksautonomen, die sind ja auch nicht viel besser. Und dass es halt auch keine wirklich effektiven Programme oder auch, sag ich mal, keine effektive Finanzierung gerade im Bereich der sozialen Arbeit halt gibt und dass da auch irgendwie keine Veränderung in Sicht ist. Klar, als Sozialarbeiter bin ich natürlich der Überzeugung, dass man mit kontinuierlicher Sozialarbeit an dieser Thematik gerade unter der Bevölkerung, unter den jungen, nachwachsenden Menschen halt was ändern könnte. Aber da ist keine Bewegung drin und daran merkt man halt auch, dass die Problematiken halt überhaupt nicht angekommen sind oder dass das alles nur so nebenbei halt mal mit thematisiert wird. Und wenn was gemacht wird, dann sind das immer solche Feuerwehraktionen, die aber einfach nichts bringen. Also da wird mal ein Fördertopf aufgemacht, den gibt es dann mal 4-5 Jahre, und dann wird der wieder eingestellt und dann ist eigentlich die Arbeit, die man da gemacht hat, wieder zunichte gemacht.
Bodokat betreibt Demokratiearbeit in der sächsischen Provinz, in Grimma in Nordsachsen. Grimma ist nicht Chemnitz, wo sich unter dem Titel Wir sind mehr vor ein paar Wochen noch 65.000 Menschen zu einem Anti-Nazi-Konzert zusammenfanden. Das Konzert war eine Reaktion auf die rechten Hetzjagden und Mobilisierungen. Mit Erfolg. Bei wohliger Konzertatmosphäre konnte in Chemnitz das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und eine geschlossene Position für Toleranz und gegen rechte Gewalt gestärkt werden. Tobias Bodokat prägte öffentlich daraufhin den Hashtag Wir sind nicht mehr und verwies damit darauf, dass Grimma nicht gleich Chemnitz ist und dass in Grimma keine Mehrheit gegen rechts zusammenkommen würde.
Naja, es steht nicht nur in Grimma, sondern in vielen ländlichen Räumen, wahrscheinlich auch nicht nur in Ostdeutschland steht, dem in Realität entgegen, dass wir halt einfach real auf dem Land nicht mehr sind, sondern dass halt die Hegemonie der extrem konservativen und traditionell als rechts bezeichneten Menschen halt einfach ziemlich stark ist. Und das ist die Realität. Und dass wir sind mehr, ist halt einfach schwierig für jemanden vom Land halt nachzuvollziehen, weil wenn das auf dem Land im normalen Alltag der Fall wäre, dann wäre es auch nicht so schlimm immer noch. Also dann wäre es nicht mehr so, wie es in den 90ern war.
Der Titel Wir sind mehr wurde von einem breiten Bündnis in Chemnitz geprägt, an dem auch Chemnitz nazifrei beteiligt ist. Thomas erklärt, wie der Titel Wir sind mehr für das Konzert und die Proteste begründet wird.
Die Frage ist immer, was symbolisiert Wir sind mehr? So, es hat in dem Moment eine Mobilisierung stattgefunden und da haben sich Leute zusammengesetzt, die haben versucht, einen Namen dafür zu entwickeln und da ist das bei rausgekommen. Aufgrund der Kürze der Zeit war das, sage ich mal, durchaus auch im Nachgang kritikwürdig, aber auch das ist ja sozusagen eine Möglichkeit, jetzt über die Bezeichnung Wir sind mehr und über die Kritik daran das Gespräch am Laufen zu halten, was könnte sich ändern müssen. Also wo können wir ansetzen, um verfehlte Entwicklungen wieder auszugleichen. In dem Moment der Veranstaltung waren wir sicherlich mehr, allerdings sind wir uns auch durchaus dessen bewusst, dass wir jetzt wieder nicht mehr sind, weil es auch gerade von sogenannter bürgerlicher Seite oder denen, die in der Mitte stehen wollen, jetzt eher eine Stigmatisierung schon wieder stattfindet in diesem Links-Rechts-Schema, wo wir sagen müssen, okay, wir haben uns organisatorisch dort mit beteiligt und haben das mit organisiert und stehen auch dazu. Aber wir werden jetzt sozusagen aufgrund von Reden oder Textfragmenten von Bands werden wir schon wieder ausgegrenzt aus der bürgerlichen Mitte. Und damit sind wir an der Stelle nicht mehr. Also mehr ist die bürgerliche Mitte, aber wo steht die bürgerliche Mitte inzwischen, wenn Tausende von besorgten Bürgern, die sich alle als nicht rechts bezeichnen, den Nazis eine Plattform bieten, um mediale Aufmerksamkeit zu gewinnen?
Es waren kurze gemeinsame Proteste in Chemnitz, die nun wieder gespalten wurden. Die Stadt Chemnitz tat sich in den letzten Jahren zwar immer wieder positiv hervor, weil sie Probleme ernster nahm und die Zivilgesellschaft mehr stützte als das Land Sachsen und die Regierung Sachsens. Doch die Stadt versäumt es diesmal, die Proteste zu ein.
Die Stadt macht momentan vor allem Sachen, die das Image verbessern sollen. Also die schon sehr an der Oberfläche irgendwie arbeiten. Da muss mehr in der praktischen Arbeit in der Tiefe passieren. Strukturen unterstützt werden, Strukturen neu geschaffen werden. Ich glaube, Chemnitz ist immer noch im Verhältnis zu dem, was in Grimma oder irgendwo in Penich oder so passiert, weit, weit über dem Level und kann ganz anders agieren. Auch die Zivilgesellschaft hier kann ganz anders agieren.
Während es in Chemnitz immerhin viele engagierte Leute gibt, die sich nun vor allem organisieren müssen, fehlt es in der Provinz genau daran. Außerdem muss man sich damit auseinandersetzen, an wen sich Proteste und an wen sich Mobilisierung und Bildung richten soll. Wir blicken laut Tobias Bodukat da einem Prozess von 20 bis 30 Jahren entgegen, wenn es darum geht, die Gesellschaft wieder demokratisch zu stärken.
Die man jetzt bei diesen Aufmärschen sieht, die reicht man nicht mehr. Die sind so, wie sie sind. Die haben ihre Meinung und ihre Einstellung, die sie haben. Und mit denen zu versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten, das ist einfach zwecklos. Das habe ich einfach viel zu lange auch probiert. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Und deswegen kommt durch diese zeitmäßige Einschätzung halt zustande, weil halt ganz einfach, wenn man guckt, dass halt auch viele Junge bei dem Konzert waren, wenn man da jetzt anfängt und das dann Stück für Stück weiter durchzieht, dass halt dann immer mehr junge Menschen halt sich klar und deutlich gegen eine Nazi-Hegemonie halt positionieren und dann auch irgendwann in ein alltägliches Leben einsteigen, nicht mehr einfach nur Jugendliche sind, sondern eben auch anfangen, in Verwaltung zu arbeiten, anfangen, in ganz normalen Betrieben halt zu arbeiten, dann schafft man das, dass einfach dann auch im Alltäglichen wie eine Art Gegenpol da ist. Und nur so erreicht man, dass sich über einen längeren Zeitraum halt das auch wieder ändert. Ne? Das geht leider nicht von jetzt auf gleich. So, das schafft man aber nur, wenn da auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Diese Rahmenbedingungen sind halt einfach nicht da, weil halt die Unterstützung geht gen Nullpunkt.
Gerade angesichts der Probleme in der sächsischen Provinz muss man die Frage aufwerfen, wie kann man die aktiven Menschen in der Provinz stärken? David Bekrich vom Miteinander e.V. aus Sachsen-Anhalt hat zu der Frage einen Artikel im Telegraph verfasst. Darin richtet er sich an das westdeutsche Publikum und an jene, die in Metropolen leben. Und während viele auf bewährte Bündnisstrukturen verweisen, die es zu stärken und zu nutzen gilt, mahnt Bekrich anderes an.
Also bevor man Bündnisse schließt, würde ich mir zunächst erst einmal wünschen, dass in den Metropolen, in denen ja durchaus Ressourcen vorhanden sind, ich meine das nicht nur in Bezug auf politischen Aktivismus, sondern auch in Bezug beispielsweise auf kulturelle Interventionsfähigkeit und Möglichkeiten. Es gibt Theatergruppen, es gibt Filmkollektive, es gibt kreative unterschiedlicher Art und Weise, die in den Metropolen sehr reichweitestarke Kommunikationsstrategien entwickelt haben, die ein Umfeld haben, die auch gewisse Ressourcen haben. Und ich würde mir wünschen, dass bevor es zum Schließen von Bündnissen kommt, es eine so etwas wie einen Perspektivwechsel gibt. Ich glaube, es wäre gut, wenn in den Metropolen gefragt werden würde, was brauchen Menschen, die sich in kleinstädtischen und ländlichen Regionen auf sehr unterschiedliche Art und Weise für eine offene und demokratische, solidarische Gesellschaft engagieren. Ohne dieses Fragen, ohne diese Zuhörungsbereitschaft werden diese Bündnisse meiner Ansicht nach nicht zustande kommen oder sie werden nicht tragen. Ich glaube, es bedarf jetzt nicht so etwas wie eines Exportgutes aus den Metropolen, sondern es bedarf so etwas wie einer Gesprächs- und Zuhörensfähigkeit, auf die sehr unterschiedlichen Menschen in diesen Regionen zu hören, auf die Migrantinnen, auf die Migranten, auf die alternativen Jugendlichen, auf diejenigen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen von rechten Hegemoniebestrebungen bedroht sind, egal ob sie sich selbst in einem politischen Koordinatensystem verorten oder nicht. Und das müsste meiner Ansicht nach ganz am Anfang einer Debatte stehen, wie mit der Situation in Ostdeutschland umgegangen wird, bitte ohne Schuldzuweisungen, bitte ohne Ressentiments gegenüber dem Osten, bitte mit einer gewissen Offenheit auch der sehr unterschiedlichen politischen Kultur in Ostdeutschland Gehör zu schenken.
David Bekrich schlägt konkrete Patenschaften vor zwischen Institutionen in den Metropolen und Institutionen und Menschen in der Provinz. Diesem Vorschlag stimmt Tobias Bodokart vom Dorf der Jugend zu.
Auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz halt erstmal. Also nochmal, ich kenne es ja aus unserer eigenen Arbeit. Wir als kleine Vereine, die auf dem Land noch aktiv sind, wir haben halt Finanzierungsprobleme, wir haben Personalschwierigkeiten halt. Und da können solche Patenschaften durchaus helfen, dass man halt dann einfach auch gut an Menschen und auch vielleicht auch mal an finanzielle Mittel herankommt. Was natürlich noch besser wäre, wenn halt Leute tatsächlich auch wieder aufs Land zurückziehen. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, aber das wäre schon besser.
Ein Wunsch, der wohl kurzfristig unerfüllt bleiben wird, so unattraktiv die sächsische Provinz für viele geworden ist. Dennoch darf man jene nicht vergessen, die dort aktiv sind. Auch die Journalistin Heike Kläffner, die selbst in Berlin lebt, fordert, die Menschen nicht zu vergessen und sie stärker zu unterstützen in ihrer Arbeit. Denn immerhin gibt es sie noch, die antifaschistisch und antirassistisch aktiven Leute in der Provinz.
Das, was mir Hoffnung macht, ist, dass wir viele Orte erleben, wo es immerhin noch eine Polarisierung gibt, ja, wo zwar diejenigen, die Geflüchtete unterstützen, Menschenrechte verteidigen und das Grundgesetz für eine Selbstverständlichkeit halten, ja, wo die zwar in der Minderheit sind, aber wo es sie noch gibt. Und solange die noch sichtbar sind, sollten wir deren Praxis unterstützen. Und ich glaube nicht, dass die unbedingt Nachhilfe, ich überspitze es mal, ja, Nachhilfe aus dem Westen brauchen. Das brauchen die nicht. Die brauchen ganz konkrete, reale Unterstützung in Form von Geld, von politischer Solidarität, von materieller Solidarität. Und natürlich ist ein Austausch immer eine gute Sache, aber diese Initiativen viel mehr zu würdigen, viel mehr zu sehen, viel sichtbarer zu machen.
Trifft auch alles im Kern. Also hier in Krimma, also da sind schon Menschen da, ne? Und aber die brauchen den Rücken gestärkt, weil die bekommen natürlich dann ab einem gewissen Punkt, gerade im Internet hoch, halt dann Angst, wenn dann halt ein Kommentar positiv ihnen gegenüber gebracht wird, der dann aber 100 Hasskommentaren halt aus ihrem Umfeld halt entgegensteht. Der Support auch öffentlich wahrnehmbar, das ist, denke ich, wichtig für viele.
Was es für die sächsische Provinz und die Städte, die von rechts dominiert werden, also braucht, ist Solidarität und öffentlicher wie auch finanzieller Support. Und das dauerhaft. Und nicht feuerwehrmäßig, wenn mal wieder ein Fall wie in Chemnitz oder Heidenau passiert, wenn Neonazis im großen Stil Menschen jagen und angreifen. Die tägliche Hegemonie rechter Strukturen in Sachsen Und dessen Gewalt gilt es zu sehen, zu analysieren und täglich dagegen anzukämpfen. Mit einer stetigen Öffentlichkeitsarbeit und direktem Support von Menschen für Menschen und Strukturen. Also, raus nach Sachsen, auch wenn das unbequem klingt, raus in die Provinz und solidarisch sein mit Projekten wie dem Dorf der Jugend in Grimma, mit antifaschistischen Leuten in Döbeln, Oschatz, Riesa, Chemnitz, Dresden. Den sächsischen Verhältnissen ein Ende bereiten, auf der Straße und in den Parlamenten.